selber so immer wieder in den letzten Wochen berührt hat, so dieses, wenn dann Bibelstellen kamen. Und dann war der Stefan Schüller vor einiger Zeit hier und der hat gepredigt darüber, über dieses Wort, dass wir unser Herz behüten sollen, unser Herz bewahren sollen. Als Grundlage war dieses Wort aus Sprüche 4, Vers 23, dass wir unser Herz behüten sollen, denn dort, so heißt es in der Luther-Übersetzung, entspringt die Quelle des Lebens. Hört sich ja komisch an, ne? Und moderne Übersetzungen sagen so, da muss ich selber gucken, es bestimmt, wie du dein Leben führst. Damit können wir vielleicht ein bisschen mehr anfangen. Also das, was in deinem Herzen ist, bestimmt, wie du dein Leben führst. Und ich bin eigentlich auch gar nicht fern von dieser Übersetzung, dass da die Quelle des Lebens entspringt. Wenn der Herr seinen Geist in unser Herz gelegt hat, wenn wir wiedergeboren sind, das geschieht alles durch das Wirken des Geistes in unseren Herzen. Und dann ist es der Quell des Lebens, der sprudelt bis in die Ewigkeit. Und deswegen ist es so wichtig, so das Herz zu behüten, zu wissen, ich habe dieses Herz im biblischen Sinne. Also nicht nur rein physisch, als physisches Organ, sondern im Übertragenen das, was so halt die Bibel und Gott damit meint, was das Herz ausmacht. Und es ist wichtig, das zu behüten. Ja, ich habe mal vor Jahren, habe ich mal so im Halbschlaf morgens aufgewacht und dann habe ich oft so, was heißt oft, immer mal wieder so, ich sag mal, Phasen, wo ich nicht richtig schlafe, so dämmere und dann redet Gott zu mir. Das erlebe ich immer mal wieder. Und dann habe ich habe mir das aufgeschrieben, dann habe ich meinen Lebensgarten gesehen. Ich habe einen Garten gesehen. Seltsamerweise waren da keine Tiere. Aber der Garten war schön und er war gepflegt und irgendwie angelegt und da waren Wasserläufe und diese Wasserläufe kamen teils von außen. Und dann ging mein Blick auf so einen Wasserlauf und plötzlich sah ich, der ist ja gar nicht sauber. Da kam Unreinheit rein in meinen Lebensgarten. Und das hat was zu mir gesagt, ne? Also ich denke, das ist so was, was wir alle haben, dass Dinge uns verunreinigen. Ich hatte da jetzt nichts Konkretes, so, ne? Das war einfach nur, Gott sieht dein Leben an. Und das ist wie ein Garten. Und das war für mich auch ein Bild für mein Herz. Was findet Eingang in mein Leben, in mein, das, was mein Leben ausmacht, da, wo meine Lebensquelle entspringt? Was findet da Eingang? Ist es rein? Ist es gut? Ist es sauber? Oder gibt es da Dinge, die mich anderweitig beeinflussen und was mit mir machen, sich dann womöglich auf den Garten irgendwie auswirken? Das ist schon Jahre her, da habe ich das mal gehabt so. Ich habe eigentlich nie so richtig gebetet, Herr, was haben die einzelnen Dinge, die ich da so gesehen habe, jetzt genau zu bedeuten? Vielleicht sollte ich das mal machen. So, also behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus entspringt dein Leben. Und darüber hatte der Stefan Schüller gesprochen, der Roland hat das mal irgendwie so mit drin gehabt in der Predigt, so ansatzweise. Der Karl-Heinz Theismann hat letztens über unser Herz gepredigt, dass es verhärtet werden kann. Da war das mit diesem Sämann, ne, der auf vier verschiedene Böden aussät. Und das war immer so unser Herz. Was ist in unserem Herzen? Was macht die Saat in unserem Herzen? Ja, und ich habe das letztens auch im Männerkreis, so mein Impuls, das hat mich da auch so bewegt. Und letztens waren wir in einer anderen Gemeinde, ne, vor 2 Wochen. Da ging es auch ein Stück weit um das Herz. Und da habe ich gesagt, holla, wo bist du denn hier? Ständig kommt dir was mit dem Herz über den Weg. Und das hat mich jetzt veranlasst, darüber zu sprechen. So, also heute geht es ums Herz. Jetzt muss ich rechts drücken, ne? Warte mal, kann ich jetzt auch zurückgehen? Ha, das ist die erste. So, das Herz. Das sieht ja erstmal schon mal ganz schön aus, ne? So, was ist da, ich möchte jetzt einfach so im Ersten so darstellen, was da, was die Bibel sagt, was da alles ist in unserem Herzen. Ja, also da gibt es jede Menge Empfindungen. Ich will nur mal so ein paar jetzt hier, weil da so viele Bibelstellen sind, ich lese sie nicht alle vor, nur mal so ein paar exemplarisch. Also, da haben wir Traurigkeit. Das Herz kann voller Trauer sein. Doch weil ich dies zu euch geredet habe, sagt Jesus zu den Jüngern, ist euer Herz voller Trauer. Also im Herzen sind Empfindungen, unter anderem Trauer, Schrecken und Angst. Wo haben wir denn das? Denn ich schrieb euch aus großer Bedrängnis oder Trübsal, schreibt der Paulus. Und Angst des Herzens unter vielen Tränen. Oder es gibt eine andere Bibelstelle in Johannes 14, da sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Schrecken und Angst. Trübsal hatte ich gerade, Bedrängnis, unser Herz kann bedrängt sein, bedroht sein, sagt der Paulus. Es kann sich aber auch, vor der Freude kommt die Niedergeschlagenheit. Ja, da lesen wir in dem Psalm 34, Vers 19, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Also es gibt jede Menge Emotionen. Gott möchte aber, dass Freude darin ist. Nicht diese Dinge, die uns runterziehen, aber die sind da. Das ist nun mal, das gehört zum Leben. Das macht alles unser Herz aus. Aber er sagt, ich möchte, dass Freude in eurem Herzen, in die auch niemand nehmen kann. Auch ihr habt nun Traurigkeit. Aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen, sagt Jesus zu den Jüngern. Und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Dann ist es so, dass wir da nicht nur Empfindungen haben, sondern auch im Herzen läuft alles das ab, was wir wollen und planen. So, wir sagen normalerweise in der Psychologie, ja, es gibt Geist, Seele und Leib, so, das ist so das Menschenbild. Und die Seele ist der Ort, wo halt so Empfindungen sind und der Verstand ist das, wo dann so geplant wird und Wollen ist. Und die Bibel sagt, die Bibel kennt das Vierte halt, das Herz, das ist uns ja auch nicht ganz ungeläufig, auch in unserer Alltagssprache, verwenden wir das durchaus. Und das ist so nach der Bibel der Ort, auch wo Wollen und Planen stattfinden. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg. Aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Planen, wollen. Da werden Entscheidungen und Entschlüsse geboren im Herzen. Apostelgeschichte 7, Vers 39. Da erzählt der Paulus, das ist der Saulus, als er kurz bevor er gesteinigt wird, hält er eine sehr bekannte Rede, eine Predigt. Und dann sagt er, wie bitte? Stephanus, genau, Entschuldigung. Ihm wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu. Ein klarer Entschluss, wir wollen nicht gehorchen, wir wenden uns von Gott ab, von Gottes Weg und gehen wieder Richtung Ägypten. Entscheidung und Entschlüsse. Entscheidung über Gehorsam oder Ungehorsam, hatte ich gerade schon. Treue. Treue ist da, Hass ist da. Im Herzen, kann man das überhaupt so gut erkennen? Ist ein bisschen blass, ne? Weisheit und Torheit finden sich im Herzen. Finde ich jetzt die Bibelstelle nicht. Ist egal. Und dort werden unsere Urteile gefällt. Wunsch und Hoffnungen sind da. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, so werde ich dir geben, was dein Herz begehrt. Unsere Vorstellungen befinden sich in unserem Herzen. Unser Urteilsvermögen ist dort. Wir treffen dort Urteile. Und natürlich die Liebe ist dort. Das ist so das, was unser Herz so, man kann das sicherlich noch ergänzen, ne? Aber die Bibel spricht ganz vielfältig Gottes Sicht auf unsere Persönlichkeit, das, was unser Herz ausmacht, was da drin ist, ist all das und mehr. Ist was ganz Zentrales, ist das Wesen, der Kern des Menschen. Es bestimmt, wie wir unser Leben führen. Und in unserem Herzen ist letztendlich die tiefste Wurzel unseres Handelns. All das, was wir tun, all das, was wir wollen, hat seinen Ursprung in unserem Herzen. Es wird gefüllt von Gedanken, die einkehren, die wir zulassen, die wir annehmen, die wir vielleicht aber auch ablehnen. Ja, aber wenn wir sie zulassen, dann sind diese Gedanken Motor in unserem Herzen zu Entscheidungen, zu Urteilen und bewegen unser Handeln. Es gibt sogar so in den Sprüchen eine Bibelstelle: Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Das, was in unseren Herzen ist, kehrt sich nach draußen. Wir können es sehen. Wenn du traurig bist in deinem Herzen, kehrt sich das nach draußen. Dann wird man das wahrnehmen. Ja? Das Herz ist, ja, das ist so das Wesen unserer Persönlichkeit. Und Gott schaut da hinein. Und ich glaube, das ist wichtig, so, wenn man diese Dinge so mal hört, ne? Angst, Schrecken, Ungehorsam, Treue, Hass, ja, und vieles mehr, Liebe, so, wenn man das so hört, was alles im Herzen sein kann, dann möchte ich eigentlich dazu auch ermutigen, sich mal den Spiegel vorzuhalten. Was ist in meinem Herzen? Das bringt mir alles nichts, wenn ich das weiß, wenn ich mich nicht mal im Spiegel anschaue. Herr, halte mir einen Spiegel vor. Was siehst du in meinem Herzen, was ich womöglich gar nicht wahrnehme? Ich kann mich an Zeiten in meinem Leben erinnern, als ich junger Christ war. Ich habe gewusst, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung. Irgendwo brauche ich Hilfe. Aber ich war noch so zugeschüttet in meinem Herzen von Dingen aus meinem früheren Leben, dass ich dann, als ich in die Seelsorge ging und gefragt wurde, was hast du denn? Da habe ich eine Viertelstunde gesessen und ich konnte es nicht sagen. Ich wusste nur, da ist was. Und über Gebet und Hinwendung zu Gott sind die Dinge dann nach und nach für mich klar geworden, was in meinem Herzen ist. Und dann, aus dieser Erkenntnis und den Schritten daraus, war ich in der Lage, Heilung für mein Herz zu empfangen, Veränderung für mein Herz zu empfangen, für mein Leben letztendlich, weil ich mal diesen Schritt getan habe, mich vor den Spiegel zu stellen, auch im Angesicht Gottes. Herr, verändere mein Herz. Herr, heile mein Herz. Der Zustand des Herzens prägt mich und beeinflusst bestimmt mein Leben. Die Quelle des Lebens, sagt Sprüche 4, Vers 23, entspringt dort. Wenn ich zurückschaue, dann weiß ich, mein Leben hat sich und mein Handeln, mein Verhalten hat sich dramatisch verändert. Wenn ich mich jetzt vergleichen würde mit dem, wie ich vor 30, 35 Jahren war, dann wäre das ein ganz anderes Bild, weil Gott in meinem Herzen Veränderung geschafft hat. Im Herzen kann Gutes sein, im Herzen kann Böses sein. Das Herz kann rein und gut sein. So betet der David um ein reines Herz. Im Psalm 51, Vers 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das ist im Grunde das, was ich gerade geschildert habe. Der David war sich dessen bewusst, in den Spiegel geschaut, da ist was nicht in Ordnung. Nicht so, wie Gott sich das vorstellt. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Ich kann das nicht in eigener Kraft. Ich kann mich nicht umkrempeln. Hilf mir. Schaffe in mir ein reines Herz. Psalm 51, 12. Das Herz. Der Zustand des Herzens. Also nicht nur, was ist da drin, sondern wie ist es? Zum Teil mag sich das ja dann auch irgendwo ergänzen oder überlappen. Aber ich habe da jetzt so ein paar Worte einfach, so ein paar Schlagworte. Wir haben das beim Karl-Heinz Theismann gehört. Es kann verhärtet werden oder verstockt. Gott selbst sagt, dass er das Herz des Pharaos verstockt. Das hat er zu dem Mose gesagt, dass er das Herz des Pharaos verstockt. Habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben? Zweite Mose 4, Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose, sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Wer in Sünde lebt, wider besseren Wissens, dessen Gewissen wird vor Gott abstumpfen. Und irgendwann ist in dieser Hinsicht Verhärtung und Verstockung da. Dann aus der Sünde rauszutreten, sich zu heiligen, Reinigung zu empfangen, wird immer schwieriger. Deswegen sage ich nochmal, schau in den Spiegel. Was tust du? Ist das immer so, wie Gott sich das wünscht? Kehrst du das, was dein Gewissen erreicht, dein Herz erreicht, vielleicht an Ermahnung oder so dieses Wissen, das ist eigentlich nicht in Ordnung? Kehrst du das einfach weg? Wischst du das weg? Behüte dein Herz. Denn in deinem Herzen entspringt die Quelle deines Lebens. Es kann verfinstert sein. Davon spricht auch der Paulus im Römerbrief, im ersten Kapitel, so über die Menschen, die einfach so nach ihren Gelüsten und so weiter leben, ne? Die eigentlich erkennen müssten in der Natur, in der Schöpfung, dass es einen Gott gibt, aber sie sind in ihrem Herzen verfinstert und nehmen das Licht nicht wahr. Es kann bedeckt sein, so das sagt er über die Israeliten, die einfach so nicht Jesus erkennen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Es kann verdorben sein. Es kann abgefallen sein. Ja, und davor mahnt uns die Bibel auch, dass selbst Christen vom Glauben wieder abfallen können. Das ist alles keine Kleinigkeit. Es geht immer um das Leben. Behüte dein Herz. Es kann selbstsüchtig sein, böse und ungläubig. Das Herz. Gott möchte unser Herz verändern. Es ist ihm ein Herzensanliegen, unser Herz zu erreichen, unser Herz zu bewahren, unser Herz zu reinigen und mit dem zu füllen, was er für uns vorgesehen hat. Das Herz ist so geworden nach dem Sündenfall, Jesus hat das Fundament geschaffen, die Voraussetzung, dass sich unsere Herzen verändern können. Es fängt damit an, dass wir wiedergeboren werden. Und er und sein Wort, er durch seinen Geist, er durch sein Wort schaffen Veränderungen in unseren Herzen. Das heißt, wenn du Christ bist und keine Gemeinschaft hast mit ihm und seinem Geist, keine Gemeinschaft hast mit seinem Wort, keine Belehrung hast, nicht das Wort nimmst wie Brot, das man isst, damit es einen stärkt und Kraft gibt. Wenn dir das fehlt, dann bist du an dieser Stelle immer verwundbar und angreifbar. Dein Herz wird sich nicht verändern. Ganz schön ernsthaft heute Morgen. Aber Gott sagt, Hesekiel 36, dass er ein neues, ein fleischernes Herz in uns hineinlegen will. Augenblick. Und ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und das geschieht durch seinen Geist. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Das möchte Gott. Und in Jeremia 31 lesen wir weiter, dass er einen neuen Bund mit uns schließen will. Da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Und diesen Bund, in dem leben wir letztendlich auch mit. Das soll der Bund sein. Ich werde mein Gesetz in ihr Herz geben und ihren Sinn schreiben, in ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Gott will uns ein neues Herz geben. Er tut das, indem er seinen Geist in unsere Herzen gießt. Galater 4, Vers 6 oder 2. Korinther 1, Vers 11. Er tut das, indem er seine Liebe durch seinen Geist in unser Herz gibt. Römer 5, Vers 5. Christus selbst will in unseren Herzen wohnen durch seinen Geist. Epheser 3, Vers 17. Er will in uns Gestalt annehmen. Galater 4, Vers 19. Hast du in den letzten Monaten Veränderungen erlebt in deiner Beziehung zu Gott? Kannst du rückblickend sagen, vielleicht auch über Jahre, ich sehe, wie mich Gott von dem Punkt, zu der Veränderung, zu der Erkenntnis weitergeführt hat. Alles das, was mein Herz, mein Leben betrifft, meine Beziehung zu ihm. Ich sehe, dass Gott mich aus Verhaltensweisen hinausgeführt hat, von denen ich wusste, sie sind mir eigentlich nicht gut oder ich konnte sie nicht lassen. Aber Gott hat mich hinausgeführt. Siehst du Veränderungen in deinem Leben? Siehst du, dass Gott etwas verändert, dass Jesus in dir Gestalt annimmt? Siehst du, dass der Geist Gottes, oder hörst du das, das Klopfen in deinem Herzen, wenn der Geist dich mahnt oder dich ermutigt oder ja, dich anspricht? Erlebst du das? Das ist wichtig in unserer Beziehung zu unserem Herrn. Ich gehe seit, ich weiß gar nicht, was haben wir, 23, seit 36 Jahren mit dem Herrn. Es gab Phasen, wo ich viel, viel erlebt habe. Dann gab es mal Phasen, wo es ein bisschen ruhiger wurde. Aber ich erlebe immer was mit meinem Herrn. Jetzt in jüngster Zeit erst noch. Letztes Jahr, im Januar, Februar, hat Gott mir gesagt, ich öffne dir eine Tür, dass du vorzeitig in Pension gehen kannst. Ich wusste nicht, wie er das machen würde. Ich habe letzte Woche die mündlich voraus, diese Woche, jetzt kommende Woche soll es schriftlich kommen, die Zusage bekommen, dass ich zum 1.11. in Pension gehen kann. Das läuft eigentlich nicht mehr bei uns in der Bundeswehr. Nur noch ganz zurückhaltend. Und mein Chef hat sich in höchstem Maße dafür eingesetzt. Und ich habe vor einiger Zeit über Krisen gepredigt. Ja, der Weg war durch diese Krise, in der ich war, Anfang des Jahres. Das war der Weg. Und der Weg war auch der Veränderung in meinem Herzen. Ich liebe Geld. Und ich liebe es, so als Sicherheit noch mal ein bisschen mehr zu haben. Aber dieser vorzeitige Ruhestand bedeutet, dass ich Abzüge hinnehmen muss. Nee. Aber wie verändert Gott mein Herz, indem er mir Mut zuspricht? Was hat er mir gesagt? Ich werde dir aus meinem Reichtum alles geben, was du zum Leben benötigst. Punkt. Kann ich das glauben? Kann ich das annehmen in meinem Herzen? Kann ich sagen, ach, alles nur Gewisch? Nicht ernst gemeint? Der meint mich nicht? Wenn ich offen bin für den Geist, dann kann der in mein Herz sprechen. Der kann meine Wege lenken. Gott ist gut. Und ich denke zurück und als ich dieses Wort, ich habe ein geistliches Tagebuch, da schreibe ich mir solche Sachen manchmal auf. Ich bin da, als das war, sehr wahrscheinlich mitten in der Nacht aufgestanden und habe es mir aufgeschrieben. Dieses Wort, ich werde dir einen Weg vorzeitig in die Pension, eine Tür öffnen. Und ich habe dabei geschrieben, das habe ich noch letztens nachgesehen, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher war, ob das wirklich von Gott war. Wir werden es sehen. Amen. Wir werden es sehen. Wenn es von Gott ist, wenn Gott zu dir spricht in dein Herz, dann wirst du es sehen, wenn du bereit bist, mitzugehen. Wenn du bereit bist, Glauben zu investieren. Schwieriger ist es immer, wenn der Herr uns anspricht auf die Dinge, die er nicht schön findet in unseren Herzen. Wo er Reinigung schenken will, Heiligung, das empfinden wir oft so als qualvoll und muss das sein, ich mache das doch so gerne. Aber der Herr meint es gut mit uns. So, das Herz vor Gott. Ja, zwei Worte dazu. Es gibt ein ungeteiltes Herz. Und es gibt ein geteiltes Herz. Und dazu möchte ich einfach jetzt mal eine kurze Zeit einen Vergleich ziehen. Noch ein paar Minuten. 1. Könige, Vers 11. Kapitel 11. Vers 4. Als Salomo alt war, neigten seine Frauen sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie das Herz seines Vaters David. Der Salomo hatte ein geteiltes Herz. Sein Herz war nicht ungeteilt, aber der Vergleich, sein Vater David, der hatte ein ungeteiltes Herz. So, und jetzt wissen wir, dass der David nun auch nicht so einfach war. Das war ein Kerl, der auch mal sündigte. Aber das steht hier in der Bibel, dass er ein ungeteiltes Herz hatte. Und Salomo eben nicht. Salomo, seine Frauen neigten sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war. Shmua Yisrael. Höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein und du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Das steht als erstes da. und wird dann ergänzt von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft. Als erstes sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ungeteilt. Wenn wir uns dieses Bild anschauen, dieses geteilte Herz, wenn Gott das so sieht, dann heißt da eine Seite, da könnten wir jetzt Worte reinfüllen, die wir so, die Bezug zu Gott haben. Hingabe, Liebe, Treue, ne? und. Anbetung, ja. Und auf der anderen Seite kommen andere Dinge, die eben nicht Gott meinen, sondern, wenn wir ins Alte Testament schauen, immer den Götzen meinen. Der Salomo, seine Frauen neigten sein Herz fremden Göttern zu. Das ist dann auch beschrieben. Ja, er hatte viele ausländische Frauen, steht im Vers 1, Kapitel 11. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische, Hittitische. Insgesamt, ich weiß nicht, ob das zu beneiden ist, hatte er 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen. Ich frage mich, wann der gearbeitet hat. Ja, ehrlich. Was will man mit so vielen Frauen? Entschuldige, wie heißt du nochmal? Aber er liebte diese Frauen. Das steht da auch. An diesen, ich lese das mal einfach weiter, Hethitische, aus den Völkern, von denen der Herr den Kindern Israel gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen. Sie werden gewiss eure Herzen ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Das würde rechts stehen. Liebe zu den Frauen der Völker, die Gott untersagt hatte. Mit dieser Warnung verbunden, lass das. Sie neigen dein Herz ihren Göttern zu und führen dein Herz von mir weg. Und das hat der Salomo erlebt. Er hat, als er alt wurde, steht dann da beschrieben, irgendwo, ich glaube, Vers 34 oder was. Nee, das ist egal. Also es ist auf jeden Fall auch drin beschrieben, als er alt wurde, da hat er das gemacht. Er hat dann auch Opferaltäre für diese Götter bauen lassen und hat Opfer da gebracht. Das war geteilt. Und wenn du dir das ansiehst, wie er vorher im Kapitel 8, erste Könige, ne, als der Tempel dann gebaut war, ich glaube, das war nach dem Tempelbau, da hat er ein Dankgebet gesprochen. Und wenn du das für sich liest, dann denkst du, boah, was war das für ein hingegebener Mann? Was für ein geheiligter Mann, der darum gebetet hat, dass Gottes Präsenz da ist, dass Gott in diesem Heiligtum da ist. Und die Hingabe, das geht also, ist nicht nur ein kurzes Gebet, das geht über etliche Verse. Und dann denkst du dir, der Salomo war ein Funds Glaubenskerl. Aber nein, hallo. Und der hatte es ja sogar erlebt, dass Gott ihm zweimal erschienen war. Ganz zu Anfang. Was war das für eine Granate, der Salomo? Der war wirklich hingegeben. Und es steht da im Buch der Chronik, dass Gott ihn lieb hatte. Gott hatte ihn lieb. Und hatte dem David gesagt, dieser dein Sohn wird meinen Tempel bauen. Und wenn er in meinen Satzungen und Geboten lebt, dann werde ich ihm für immer sein Haus, seinen Thron erhalten. Das hatte Gott ihm vorausgesagt. Und dann war dieser Salomo in jungen Jahren ein junger Mann und David starb. Und dann begegnete ihm Gott im Traum und er fragte ihn, wünsche dir, was du haben willst. Und dann diese Hingabe, nicht ein reiches Haus, nicht, obwohl er die Frauen liebte, viele Frauen, sondern gib mir die Weisheit, dass ich diesen Job hier machen kann, dieses Volk führen kann. Und das hat Gott gefallen. So war der Salomo auch drauf. Ja, linke Seite, hingegeben zu Gott. Hilf mir, deinen Weg zu gehen, Herr mein Gott. Und das zweite Mal erschien ihm dann Gott, irgendwann später, und sagte ihm das nochmal so. Ich meine, vielleicht muss ich erst noch einflechten. Das Erste, was Salomo dann getan hat, als er dann König war, er heiratete eine ägyptische Frau. Ja, die hat er gleich geheiratet. Wohlwissend, also der, zwiespältig, ne? Einerseits ganz hingegeben, aber dann hat er so seine Schwachstellen gehabt. Und diese Schwachstellen, das war nicht nur moralische Verfehlung. Wisst ihr, das ist ja das, was letztendlich den David ausmacht. Der David, der ist gefallen in Sünde. Aber er hat seinen Gott nicht verlassen. Der Salomo war geteilt in seiner Hingabe zu Gott. Ein Teil seines Herzens hat Gott gemeint. Und ein Teil ging über das, was Gott ihm schon angekündigt, wovor ihn gewarnt hat. Lass das mit diesen Frauen. Sie werden dein Herz wegziehen von mir. Da hat er nicht drauf gehört. Und es ist genau so gekommen. Und diese ursprüngliche Ankündigung, dass Gott sein Haus, seinen Thron erhalten würde, wenn Salomo mit ganzem Herzen ihm folgt, das ist alles die Wupper runtergegangen. Das lesen wir im 1. Könige 11, ich glaube, das ist 34. Als Erstes lesen wir im Kapitel 11, dass Gott über Salomos Handeln, über sein Herz, zornig wurde, Vers 9. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte. Ihm zweimal erschienen war und ihm genau das geboten hatte, dass er nicht anderen Göttern folgen sollte. Gott wurde zornig darüber. Mann, ich habe es ihm doch gesagt, zweimal bin ich ihm sogar erschienen. Und er hat nicht gehört. Und dann sprach Gott zu ihm, dass er ihm sein Reich wegnehmen würde. Das kommt in den folgenden Versen. Und dann steht weiter, und der Herr erweckte Salomo einen Widersacher. Und wenn wir dann weiterlesen in diesem Kapitel, da lesen wir dann, dass Jerobeam aus Jerusalem, der dann zum König berufen wurde, von Ahia, dem Propheten, gesagt bekommt, dass Gott entschieden hat, dem Salomo sein Reich zu nehmen, zu zerreißen und dass 10 der 12 Stämme dem Jerobeam zugeordnet werden würden. Und der Rest würde bei Salomo bleiben, um Davids Namen willen. Ja, genau. Das ist diese Geschichte mit Salomo. Und wenn wir uns dagegen halten, der David hatte ein ganz anderes Zeugnis. Vielleicht sage ich das auch noch mal so ein bisschen. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Schon als er erwählt wurde, als Samuel dem König Saul sagte, dass Gott ihm sein Reich nehmen würde und jemand anders hatte, steht da, der Herr, das sagt der Samuel zu Saul, der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen gesucht. Dem hat der Herr geboten, Fürst über sein Volk zu sein. Und darauf bezieht sich auch der Hebräerbrief. Das kommt im Hebräerbrief wieder. Genau diese Stelle. Da wird von David geredet und dass es ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Also Gott hat schon von vornherein in Davids Herz geschaut und gesehen, das ist ein Mann, der hat die Tugenden so, wie ich sie will. Er war ein Mann, der Gottes Gebote und Satzungen gehalten hat. Ja, und wenn wir in sein Leben schauen, dann sehen wir das auch. Vielleicht mal nur so ein paar Eigenschaften, die der David hatte. Er war zwar moralisch nicht astrein. Wir wissen, dass, was am bekanntesten ist, ist der Ehebruch mit Bathseba. Ja, er ließ sogar dafür morden. Aber was ihn auszeichnete, war, als er dann überführt wurde, tat er sofort Buße und bekannte das. Der Nathan, der Prophet, kam zu ihm und überführte ihn. Und wisst ihr, was David sagte? David sagte sofort: Ich habe gesündigt. Er hat das sofort bekannt. Er hat nicht drumherum geredet und versucht, Ausflüchte zu finden, versucht, irgendwelche Entschuldigungen zu finden oder Vorhaltung, ja, deswegen war das nötig oder hin und her. Nein. Er wusste, Gott sieht mein Herz, Gott weiß es, ich bin hier überführt. Mir bleibt nur der Punkt, ich habe gesündigt. Er hat Buße getan und das von ganzem Herzen. Und die Antwort, die Nathan ihm dann gibt, ist: Und deswegen vergibt dir Gott deine Sünden. Die Antwort Gottes ist sofort über Nathan: Ich vergebe dir. Du musst nicht sterben. Und trotzdem hatte David eine Strafe zu tragen. Die war dann allerdings nicht der Tod. Ja, für dieses Vergehen. Aber das war die Haltung Davids vor seinem Gott. Im Angesicht Gottes war er ehrfürchtig, war er demütig, war er bußfertig und reumütig. Er war, ich sag mal, ja eigentlich, wenn man so diese Geschichten sieht, so ein bisschen kirre für Gott auch. Alleine so als junger Mann, welches Vertrauen hatte er in den Herrn, seinen Gott? Dieser Kampf mit diesem schwer gerüsteten Goliath, der um einiges größer war als er. Ich komme im Namen des Herrn mit seiner kleinen Schleuder. Das ganze Heer Israels zitterte. Und er nahm sich seine Schleuder, nachdem ihm diese sperrige Rüstung Sauls einfach nur gehindert hatte. Und er vertraute darauf, dass der Herr ihm helfen würde. Welch ein Vertrauen zu seinem Gott. Welch eine Bereitschaft, für seinen Gott einzutreten, für ihn zu kämpfen. Ist ja nicht nur das Vertrauen, er hat ja gehandelt, hat sich in Lebensgefahr begeben. Was für ein Mann war das? Was war da in seinem Herzen? Das hat Gott gesehen. Oder dann die Geschichte, als er die Bundeslade dann in die Davidstadt brachte. Ja, als König, er entblößte sich, hatte nur so einen Lendenschurz an und tanzte wie ein Verrückter da, sodass seine Frau sich über ihn lustig machte und seiner schämte. Das war ihm egal. Es war ihm einfach wichtig, die Gegenwart Gottes ist in unserer Stadt. Das erfüllte sein Herz. Ich will nahe bei meinem Gott sein. Darüber hinaus, Herr, du hast so ein blödes Zelt, Entschuldigung, du hast so ein Zelt da nur. Du brauchst doch eigentlich ein richtiges, schönes Haus, wo du wohnen kannst. Ich möchte dir einen Tempel bauen. Das erfüllte sein Herz. Wenn du dir die Lieder ansiehst, die er geschrieben hat, die sprechen von der Liebe, von der Hingabe zu Gott, aber auch von diesem tiefen Vertrauen, dass Gott ihm immer wieder helfen würde, aufhelfen würde und. Das erfüllte sein Herz. Ja. Oder Mephibosheth. Alle Bibelkundigen kennen Mephibosheth. Ja, Mephibosheth war ein Sohn Jonathans. Und als Jonathan, der war ja mit David sehr befreundet, als David fliehen musste vor Saul, da gab es eine Vorgeschichte, Jonathan hat ihm letztendlich gesteckt, dass wie Saul drauf ist, ob Saul freundlich gestimmt ist gegenüber David oder zornig gestimmt ist. Und das letzte war halt der Fall. Aber das haben die vorher besprochen, wie diese Botschaft David erreichen sollte. Und als sie darüber sprachen, hat Jonathan ihn gebeten, und wenn du mal eines Tages König bist und dann versprich mir, dass du gegenüber Saul und gegenüber seinem Haus, seinen Nachfahren, barmherzig bist. Und Jahre später, als David König ist, kommt er und sagt, gibt es hier noch jemand aus dem Hause Saul, an dem ich meine Barmherzigkeit erweisen kann? Und da war da dieser Sohn Jonathans, der Enkel Sauls. Und der war an beiden Beinen lahm. Und den hat David in sein Königshaus geholt und hat gesagt, du wirst bis an dein Lebensende an meinem Tisch sitzen. Und er hat ihn in seinen Stand zurückgesetzt und hat ihm die Ländereien zurückgegeben. Großzügig. Als Absalom hinter David her war und ihm der Sohn Davids, ne, der Absalom, und ihm sein Könighaus streitig machte, musste David fliehen. Und auf der Flucht gab es dann jemanden, der ihm dann entgegentrat, Shimi hieß der. Und der beschimpfte ihn und verfluchte ihn und schmiss Steine nach ihm. Und das hast du jetzt davon hier, der Fluch Gottes, der kommt jetzt auf dich, weil du mit Saul so und so verfahren hast. Und das Blatt wendete sich so, dass David wieder zurückgehen konnte und wieder sein Königshaus beziehen konnte. Und was macht dieser Shimi? Der hat gesagt, Mist, jetzt ist das doch nicht so, jetzt kommt der Kerl wieder. Ja, der hat Angst gehabt. Da hat er dann die Flucht nach vorne angetreten und ist vor David getreten, auf die Knie gefallen und hat um Vergebung gebettelt für sein Verhalten. Und wie großzügig war dieser König, der König dieses Volkes, und hat ihm das einfach vergeben. In vielfacher Hinsicht für mich auch ein Vorbild auf das Verhalten Christi, auf Jesus Christus. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ja, der David hatte ein ungeteiltes Herz, der Salomo ein geteiltes. Er ließ sein Herz durch diese Frauen anderen Göttern zu neigen. Zum Abschluss die Frage an uns, wo neigt sich unser Herz hin? Gibt es in unseren Herzen Götzen? Sicherlich nicht so wie damals, wo irgendwelche Figuren aufgestellt wurden. Aber auch heute gibt es Götzen. Auch unser Herz kann ungeteilt sein. Alles das, wenn wir in den Spiegel schauen, was wir Gott vorenthalten, wo wir Gott nicht reinnehmen, wo wir sagen, da gehe ich meinen eigenen Weg, ist letztendlich so ein Punkt, wo ich mich fragen muss, ist das ein Götze? Das kann Karriere sein, das kann Wohlstand sein, das können Frauen sein, ja, oder Männer. Ja, alles das so, wo ich weiß, nee, das will Gott eigentlich nicht. Kann Sünde sein, aber wenn es so ist, dass es mein Herz wegzieht von Gott, dann ist immer die Gefahr da, dass da auch ein Götze ist. So, damit komme ich zum Ende. Mit dem Schlusssatz, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus entspringt dein Leben. Amen. Gut. Vater, und ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich danke dir für deine große Barmherzigkeit. Ich danke dir für deinen Geist in unseren Herzen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, unsere Herzen vor dir zu bewahren. Dass du, Herr, unsere Herzen erfüllst. Dass du an unsere Herzenstüren anklopfst und uns auf den rechten Weg bringst. Und wenn Dinge da nicht in Ordnung sind, dann vertraue ich dir, dass du in deiner Langmut, Herr, und in deiner Sanftheit, in deiner Barmherzigkeit an uns arbeitest und immer wieder zu uns redest. Herr, sei geduldig mit uns, aber hilf uns auch weiter. Amen.